Die Radio Wissen. Update.
Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Durchbruch. Wir haben einen Aufbruch, der, wenn man das so pathetisch sagen kann, ein guter Tag ist für den Wissenschaftsstandort Deutschland.
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka ist sich sicher, dass es die Hochschulen in Zukunft leichter haben werden. Es geht um die Frage, ob Unis und andere Hochschulen dauerhaft Geld vom Bund bekommen können. Bisher geht das nicht so einfach. Deswegen hat die Bildungsministerin eine Änderung des Grundgesetzes vorgeschlagen. Die Bundesregierung hat dem Entwurf heute zugestimmt. Bessere Zusammenarbeit in der Wissenschaft, unser Top-Thema im Update hier bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Bildung ist Ländersache. Darauf legen die Bundesländer eigentlich immer großen Wert. Bildung ist aber auch teuer. Deswegen sind Unis und andere Hochschulen oft darauf angewiesen, dass sie Geld vom Bund bekommen. Das ist aber bisher ganz schön kompliziert, denn weil Bildung per Grundgesetz eben Ländersache ist, dürfen die Hochschulen nicht längerfristig vom Bund gefördert werden. Um überhaupt Geld aus Berlin zu bekommen, mussten befristete Programme her. Beispiele dafür sind die Exzellenzinitiative oder der Hochschulpakt, mit dem die Zahl der Studienplätze in Deutschland gesteigert werden sollte. Die befristeten Programme haben den Nachteil, dass die Hochschulen nicht langfristig planen können. Ein Nachteil auch im Wettbewerb um internationale Spitzenwissenschaftler, die von der fehlenden Planungssicherheit abgeschreckt werden. Bildungsministerin Wanka will durch das neue Gesetz erreichen, dass der Bund dauerhaft Hochschulprojekte bezahlen kann.
Wir haben jetzt einen zusätzlichen Gestaltungsspielraum für die gemeinsame Wissenschaftsförderung. Und das ist ganz entscheidend. Wir können jetzt auch strategisch verlässlich auf Dauer zusammenarbeiten, wenn wir es denn wollen. Es muss ja dann entsprechend verhandelt werden.
Damit die neue Regelung kommen kann, braucht Wanka neben der Zustimmung des Bundestags auch das Okay im Bundesrat. Und weil für ein Ende des Kooperationsverbots das Grundgesetz geändert werden muss, ist da eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Bildungsministerin ist deshalb darauf angewiesen, dass auch die Grünen in den Länderregierungen mitziehen. Die haben aber schon angekündigt, dass sie nicht so einfach zustimmen wollen. Ihnen geht der Gesetzentwurf nicht weit genug, weil nur Hochschulen berücksichtigt werden, sagt der Grünen-Politiker Özcan Mutlu.
Man hätte einen ganzen Schritt machen müssen und das hätte bedeutet, Kooperationsverbot auch für den schulischen Bereich aufheben, weil dort so viele Mammutaufgaben vor uns liegen, dass viele der Bundesländer das alleine gar nicht meistern werden können.
Auch Mutlus Parteikollegin NRW-Schulministerin Silvia Löhrmann ist nicht begeistert und spricht von Erpressung, denn Wanka hat den Bundesländern zugesagt, die Bezahlung des BAföG zu übernehmen, aber nur, wenn die Gesetzesänderung zustande kommt. Das wäre eine Entlastung um jährlich etwa 1,2 Milliarden Euro. Zustimmung für die Neuregelung kommt von den Hochschulen. Die könnten mehr Planungssicherheit und zusätzliches Geld gut gebrauchen. Das gilt zum Beispiel für Christian Thomsen, den Präsident der TU Berlin.
Wir stecken bereits jetzt einen erheblichen Teil unserer Ressourcen in Baumaßnahmen. Das würden wir sehr viel lieber in Lehre und Forschung stecken.
In eine ähnliche Richtung gehen die Forderungen der Hochschulrektorenkonferenz. Sie vertritt den Großteil der deutschen Hochschulen und ist der Meinung, dass Förderung durch den Bund nötig ist, zum Beispiel um mehr Personal bezahlen zu können. HSK-Präsident Horst Hippler hatte die Personalausstattung der deutschen Unis als international nicht wettbewerbsfähig bezeichnet.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Vorhaben, das Kooperationsverbot abzuschaffen, wird auch im Netz diskutiert. Und die meisten User wären mit der Grundgesetzänderung einverstanden. Ruben Engel blickt in seinem Tweet allerdings auch nochmal zurück. Kooperationsverbot, wer hatte das noch gleich eingeführt und im Grundgesetz festgeschrieben? Ach ja, die Große Koalition. Und das war keine gute Idee, wie zumindest Christian Füller twittert. Hightech-Land wird durch mittelalterliches Zollwesen namens Kooperationsverbot blockiert. User Cetera kommentiert auf tagesschau.de: Die Grundfinanzierung der Unis ist mangelhaft, stellt der Wissenschaftsrat zu Recht fest. Über Drittmittelfinanzierung werden die Unis dagegen auf Verschleiß gefahren, zulasten der Studierenden und der Zukunft. Und User Schneider G. findet, die heute vorgestellten Pläne gehen noch gar nicht weit genug. Er schreibt auf Spiegel Online: Ich würde versuchen, die Bildungshoheit der Länder zu kippen und nur noch den Bund machen lassen, damit wir endlich mal ein einheitliches Schulsystem in Deutschland haben. Dieses mittlere Reifeabitur der Nordländer und das extrem anspruchsvolle Abitur der Südländer gehört vernünftig für alle angepasst.
Was sonst noch wichtig war?
Im NSU-Prozess hat die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ihren Verteidigern das Vertrauen entzogen. Das Gericht in München forderte Zschäpe auf, bis morgen die Gründe für ihre Entscheidung darzulegen. Die sind bisher unklar. Ein Anwalt der Nebenklage kann sich eine Wende im NSU-Prozess vorstellen.
Wenn tatsächlich neue Anwälte ins Spiel kommen, dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wie soll die Verteidigungsstrategie aussehen? Soll weiter geschwiegen werden? Soll vielleicht noch viel konfrontativer verteidigt werden? Oder wird die Strategie komplett gewechselt und wir haben es dann vielleicht irgendwann mit einer sprechenden Beate Zschäpe zu tun?
Zschäpe wird im NSU-Prozess von 3 Pflichtverteidigern vertreten. Das Verfahren wurde erstmal bis nächste Woche Dienstag ausgesetzt. Im Bosnienkrieg vor fast 20 Jahren wurden in der Stadt Srebrenica tausende Muslime umgebracht. Zur Frage der Schuld hat heute ein Gericht in Den Haag eine Entscheidung getroffen. Demnach trägt der niederländische Staat eine Mitverantwortung für die Ermordung von 300 Muslimen. Blauhelmsoldaten hätten die Männer und Jungen schützen müssen. Geklagt hatten die Mütter von Srebrenica. Das ist eine Vereinigung von Angehörigen. Während des Bürgerkriegs hatten bosnisch-serbische Milizen im Juli 1995 etwa 8000 Muslime in Srebrenica getötet. Funkstille beendet. Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama haben zum ersten Mal wieder miteinander telefoniert seit der neuen Spionageaffäre. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert gibt es aber weiter Unstimmigkeiten.
Das ist eine Sache, die sich mit ein paar Gesprächen nicht lösen lässt, die sich aber letztlich nur auf dem Gesprächswege miteinander wird lösen lassen. Und Deutschland und die amerikanische Seite sind im Gespräch.
Beide Seiten hätten sehr unterschiedliche Auffassungen, sowohl beim Thema der Arbeit von Nachrichtendiensten als auch bei der Frage, wie weit der Staat in Persönlichkeitsrechte eingreifen darf. Nach US-Angaben hat Obama in dem Telefonat zugesichert, dass er auf eine bessere deutsch-amerikanische Zusammenarbeit hinwirken will. In Großbritannien hat die Polizei im letzten halben Jahr 660 mutmaßliche Pädophile festgenommen. Die Verdächtigen wurden im Zuge einer groß angelegten Aktion gefasst. Sie sollen alle mit Kinderpornografie in Verbindung stehen. Sie sollen vor allem im Netz Bilder runtergeladen haben. Unter den Verdächtigen sind demnach auch Ärzte, Lehrer und ehemalige Polizisten. Einige von ihnen sollen aus beruflichen Gründen mit Kindern zu tun gehabt haben. Im Rahmen der Aktion gegen Pädophile hat die britische Polizei auch 400 Kinder in Sicherheit gebracht.
Was noch wichtig wird.
In Afghanistan will die Wahlkommission morgen damit anfangen, alle Stimmen der Stichwahl um das Präsidentenamt neu auszuzählen. Das Ganze wird voraussichtlich 3 Wochen dauern. Grund für die Neuauszählung sind Vorwürfe, wonach es Wahlbetrug gegeben haben soll. Die beiden Kandidaten Abdullah Abdullah und Ashraf Ghani hatten sich darauf geeinigt, die Stimmzettel noch einmal überprüfen zu lassen, unter Aufsicht beider Lager und internationaler Beobachter. Der Europäische Gerichtshof entscheidet morgen über die Frage, ob Abschiebehäftlinge gemeinsam mit Straftätern in regulären Gefängnissen untergebracht werden dürfen. Es geht um die Regelung in 9 deutschen Bundesländern. Der EU-Generalanwalt hat sie als rechtswidrig bezeichnet. Nach seiner Ansicht müssten die Migranten grundsätzlich in speziellen Einrichtungen unterkommen, wo sie zum Beispiel mehr Freiheiten bei der Telefon- und Internetnutzung haben. Für die Bundeskanzlerin wird es morgen festlich. Angela Merkel feiert ihren 60. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es einen Empfang in der CDU-Zentrale in Berlin. Etwa 1000 Gäste sind zu Merkels rundem Geburtstag eingeladen. Hauptredner wird Jürgen Osterhammel sein. Der Historiker ist seit 1999 an der Universität Konstanz, wo er eine Professur für neuere Geschichte hat. Der Titel seines Vortrags für die Kanzlerin: Vergangenheiten über die Zeithorizonte der Geschichte.
Und sonst in der Welt?
Russland will angeblich einen alten Horchposten auf Kuba wieder in Betrieb nehmen. Darüber berichtet die russische Zeitung Kommersant. Russlands Präsident Wladimir Putin soll bei seinem letzten Besuch mit der kubanischen Regierung darüber eine Vereinbarung getroffen haben. Die Abhörstation Lourdes stammt noch aus dem Kalten Krieg und war früher der größte geheime Militärposten der Sowjetunion im Ausland. Nach den Terroranschlägen vom 11. September in den USA hat Russland den Betrieb eingestellt. Einerseits um Geld zu sparen, andererseits um eine politische Annäherung an die USA zu signalisieren. Jetzt soll die Anlage zunächst vorübergehend wieder in Betrieb gehen. Von dort können unter anderem Funksignale von Schiffen, U-Booten oder Kommunikationssatelliten abgefangen werden. Die Anlage steht nur 250 Kilometer von der US-Küste entfernt. Gut 3 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima könnte in Japan schon bald wieder ein Kernkraftwerk ans Netz gehen. Japanische Medien berichten, dass die Atomaufsichtsbehörde genehmigt hat, dass 2 Atomreaktoren in der Nähe eines aktiven Vulkans wieder hochgefahren werden dürfen. Dabei soll es sich um das Kraftwerk Sendai handeln, das auf der Insel Kyushu liegt und damit nur 50 Kilometer entfernt von dem Vulkan Sakurajima. Das Atomkraftwerk wäre das erste, das wieder hochgefahren wird nach der Katastrophe im Jahr 2011. Es soll in Zukunft unter strengeren Sicherheitsstandards arbeiten. In Japan gibt es Umfragen zufolge eine Mehrheit, die sich gegen das Wiederhochfahren der Atomkraftwerke nach dem Supergau von Fukushima ausspricht. Die Regierung will aber schnellstmöglich zur Kernkraft zurückkehren. Das Krisenland Afghanistan will die Palästinenser im Gazastreifen finanziell unterstützen. Das hat der afghanische Präsident Hamid Karzai bei einem Treffen mit einer palästinensischen Regierungsdelegation zugesagt. Demzufolge will er dem Gazastreifen knapp 370.000 Euro an Hilfsgeldern zukommen lassen und damit die muslimische Nation Palästina unterstützen. Das Geld soll aus dem afghanischen Staatsbudget kommen. Die Finanzspritze aus Kabul für die Palästinenser ist ungewöhnlich, da Afghanistan selbst am Tropf der internationalen Gemeinschaft hängt. Nach einer Analyse der Bundeszentrale für politische Bildung bestreitet das Land 85-96% aller Staatsausgaben nicht aus eigenen Einnahmen.
Wissensnachrichten.
Es gibt mehr Hoffnung als jemals zuvor, dass AIDS besiegt werden kann. Das sagt Michel Sidibé, Chef von UNAIDS, der UNO-Organisation, die heute ihren jährlichen Bericht veröffentlicht hat. Darin werden die Zahlen zum HIV-Virus aus dem vergangenen Jahr zusammengefasst. Tina Kiesling von den Wissensnachrichten hat sich den Bericht angeschaut. Tina, mehr Hoffnung als jemals zuvor, das klingt erstmal ganz gut.
Ja, das kann man so sagen. Also in dem Bericht steht, dass wir seit 13 Jahren die wenigsten Neuinfektionen hatten, nämlich rund 2,1 Millionen im Jahr 2013. Die UNAIDS geht davon aus, dass schätzungsweise etwa 35 Millionen Menschen weltweit mit dem HIV-Virus leben. Da hat sich die Zahl also eingependelt. Es werden also gerade nicht mehr. Allerdings gibt es in jeder Region weltweit etwa 3 oder 4 Länder, in denen die HIV-Zahlen besonders hoch sind. Und da muss man aufpassen, dass diese Länder nicht abgehängt bzw. alleingelassen werden.
35 Millionen ist ja auch trotzdem noch eine ziemlich hohe Zahl.
Und von diesen 35 Millionen Menschen wissen laut dem Bericht 19 Millionen gar nicht, dass sie infiziert sind. Und das ist natürlich schwierig, weil die dann auch nicht behandelt werden können.
Ja, mal abgesehen davon, dass ein großer Teil der Infizierten davon gar nichts weiß, wie sieht es denn mit der medizinischen Versorgung aus?
Da sagt der Bericht der UNAIDS, dass es Fortschritte gibt. Insgesamt werden mittlerweile Schätzungen zufolge fast 14 Millionen Erkrankte medizinisch versorgt. Das heißt auch, dass die Anstrengungen der vergangenen Jahre, möglichst viele HIV-Patienten mit Medikamenten zu versorgen, Wirkung zeigt. Die UNAIDS sagt in ihrem Bericht demnach ganz klar, die nächsten 5 Jahre sind entscheidend, wenn es weiter so gut läuft, dass die Neuinfektionen sinken und gleichzeitig immer mehr Menschen medizinisch versorgt werden, dann könnte man AIDS bis 2030 eingedämmt haben.
Wir bleiben in Großbritannien, da hat nicht nur die UNAIDS ihren aktuellen Bericht verkündet, sondern dort findet derzeit auch die Flugmesse in Farnborough statt. Und da hat die britische Regierung erste Pläne für einen Weltraumbahnhof bekannt gegeben.
Das wäre dann der erste auf europäischem Boden. Das Ganze soll recht fix passieren, nämlich in den nächsten 4 Jahren. 8 Standorte sind wohl schon in der engeren Auswahl, die meisten davon in Schottland. Großbritannien ist ja nicht die große Raumfahrernation, aber das soll sich in Zukunft ändern. Deswegen gibt es schon seit 4 Jahren die UK Space Agency, die sich ganz konkret mit der Förderung der Raumfahrt beschäftigt. Und die sagt, bislang werden rund 35.000 Arbeitsplätze in Großbritannien durch die Raumfahrt unterstützt. Das bringt über 13 Milliarden Euro pro Jahr. Bis 2030, so lautet die Prognose, könnte das Geschäft mit dem Weltraumtouristen weltweit etwa 50 Milliarden Euro schwer sein. Mit einem eigenen Weltraumbahnhof hofft man nun auf einen ordentlichen Schub und zum Beispiel auch auf Privatinvestoren.
Wir gehen vom All wieder zurück auf den Boden der Dinge und zwar auf den Waldboden. Dort schaffen Waldameisen ein ziemlich hohes Tempo, nämlich 16 Schritte pro Sekunde.
Und wie sie das schaffen, hat sich Lars Reinhardt von der Uni Jena genauer angeschaut. Dafür hat Reinhardt extra einen eigenen Sensor gebaut, der aus hochelastischen Kunststoffstreifen besteht, die selbst winzigste Bewegungen erfassen. Und jetzt weiß er, dass das Schrittmuster der Waldameisen bei jedem Tempo gleich bleibt. Es berühren immer jeweils 3 der insgesamt 6 Beine den Boden. Abgehoben werden das Vorder- und Hinterbein auf der einen und das mittlere Bein auf der anderen Seite. Und so erreichen die Tiere laut Reinhardt auch in unwegsamem Gelände einen sehr stabilen Gang, der allerdings auch recht viel Energie verbraucht.
die Wissensnachrichten des Tages zusammengefasst von Tina Kiesling. Vielen Dank.
Wetter.
Der Sommertag geht mild zu Ende und die Nacht bleibt fast überall in Deutschland trocken. Morgen geht's sommerlich weiter. Zwar sind hier und da ein paar Wolken unterwegs, aber insgesamt ist es sonnig bei Spitzenwerten zwischen 23 Grad an der Ostsee und 31 Grad am Bodensee.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.